Liebe Freundinnen und Freunde des dritten Frühlings, zweimal Bilder von Menschen, zweimal ein Selbstporträt. Das heißt, in dem einen Fall handelt es sich wahrscheinlich um ein Selbstporträt. Gesichert ist diese Deutung nicht. Aber gehen wir einmal davon aus, dass es sich auch bei dem um 1463 entstandenen Bildnis eines Mannes von Niklas Gerhard van Leyden um ein Selbstporträt handelt. Zumindest handelt es sich um das lebensnahe Porträt eines Mannes im sogenannten mittleren Alter, die Gesichtszüge schon von Falten durchzogen, den Kopf, das Kinn stützt er auf die rechte Hand. Das zweite, sehr unkonventionelle Selbstporträt ist dagegen hochaktuell, aus unserer Zeit. Die Berlinische Galerie zeigt unter dem Titel »In Abwesenheit« eine Ausstellung mit Werken von Alicia Quade, deren gemeinsamer Nenner die Thematisierung unterschiedlicher Facetten der Existenz der Künstlerin ist. Wer bin ich und was bin ich? Als Mensch, also Teil einer biologischen Gattung, und als dasjenige, was man gemeinhin als Individuum bezeichnet. Quade antwortet auf diese Frage aus naturwissenschaftlicher Sicht. In großen, schlichten Bilderrahmen präsentiert sie kleine Ampullen mit den 24 chemischen Elementen, aus denen sich der menschliche Körper zusammensetzt. Viel Silbriges ist darunter. Chrom, ebenso wie Mangan, das auch als Legierungsbestandteil von Stahl eingesetzt wird. Dann gibt es den gelben Schwefel und natürlich das, was den menschlichen Körper zum Großteil ausmacht, Wasserstoff und Sauerstoff. Allerdings bleibt es der Spekulation überlassen, in welchen der scheinbar leeren Glasröhrchen sich diese Elemente wohl befinden. Und überhaupt, erkenne ich mich hier wieder in diesen Elementen, die mein materielles Selbst ausmachen? Oder ist diese Art von Präsentation eines Menschen nicht vielmehr eine sinnfällige Veranschaulichung davon, dass das Ganze mehr ist als die Summe seiner Teile? Was würde sich ändern, wenn ich die 314.000 Seiten mit der Entschlüsselung von Quades Genom durchlesen würde, die die hohen Wände bedecken und zusätzlich noch einige verstreut im Raum stehende Kupferbehälter füllen? Oder von meinem eigenen Genom? Würde sich etwas ändern, wenn ich das Gelesene dann auch noch verstehen würde? Aber auch dann die Frage, würde sich etwas ändern? Würde ich mich in meinem einzigartigen Selbst dann besser verstehen? Oder würde ich dann nur mehr von Biologie, von Genetik verstehen? Und gesetzt den Fall, ich lese ein Buch. Nicht irgendeins, sondern eins von denen, wie man so schön sagt, unter die Haut gehen. Ändert sich dann etwas für mich? Womöglich für meine Sicht auf die Welt? Womöglich kommt es sogar zu einem Impuls, der dazu führt, dass ich mein bisheriges Leben ändere, etwas Neues beginne? Zumindest wird in der Geschichte immer wieder auch von solchen Begegnungen mit Büchern berichtet, die weitreichende Folgen hatten. Nicht nur für den Lesenden, sondern auch für die Geschichte im weiteren Sinn. Was für ein Temperament, was für ein Charakter verbirgt sich hinter dieser endlos scheinenden Abfolge von Buchstaben? Wie eine Antwort anderer Art auf diese Frage erscheinen die Bronzestelen, die mit ihrer gewundenen Form an die Doppelhelix der menschlichen DNA erinnern. Wenn man genauer hinsieht, bestehen sie aus versetzt übereinander gestapelten Smartphones. Diese handlichen und überaus leistungsfähigen Geräte, diese ständigen Begleiter des modernen Menschen, erscheinen hier in diesem Zusammenhang wie ein Sinnbild der zu Daten bzw. Bits geronnenen Kommunikation. In den Suchanfragen ein Spiegel der Interessen, der Wünsche, in den gespeicherten Bildern Erinnerungen an vergangene Momente. Ist es das, was von uns übrig bleibt, wenn wir das nicht Greifbare, das nicht Sichtbare, das nicht sinnlich Erfahrbare und das nicht Messbare abziehen? Was da noch bleibt, ist das, was mir immer am nächsten ist, wenn auch nicht in räumlicher Perspektive. Das sind meine je subjektiven Bewusstseinsinhalte. Was bin ich? Das materielle Substrat, Struktur oder doch jene nicht greifbare Summe aus Körper, Fühlen und Denken? Was macht ein Leben aus? Ein gelungenes Leben? Sind es die Werke, die wir hinterlassen? Sind es die Kinder, in denen unsere Gene fortleben? Dass wir, wie uns heutzutage Google und Co. vorschlagen, die Welt ein bisschen besser machen? Oder sind wir, Gedanken, Gefühle, Taten und chemische Bestandteile, nur Teil eines großen Kreislaufs, einer gigantischen Maschine vergleichbar, deren Sinn und Zweck uns ewig rätselhaft bleiben werden, bei der es womöglich gar keinen Sinn und Zweck gibt, ist Sinn, ebenso wie der Sinn für Schönes, Wahres, Gutes, womöglich ein Privileg des Menschen, ein Privileg, das im Spannungsverhältnis zur Funktionalität der Natur steht. In Ulbecks Elementarteilchen heißt es, das individuelle Bewusstsein war plötzlich, ohne ersichtlichen Grund, inmitten von Generationen von Tieren aufgetaucht. Es war ohne jeden Zweifel sehr viel früher entstanden als die Sprache. Die Darwinisten mit ihrem unbewussten Finalismus führten wie immer hypothetische selektive Vorteile an, die mit seinem Aufkommen verbunden seien. Und wie immer erklärte das nichts. Es war nur eine wohlgemeinte mythische Rekonstruierung. Allerdings war das anthropische Prinzip auch kaum überzeugender. Die Welt hatte sich ein Auge gegeben, das fähig war, sie zu betrachten. Ein Gehirn, das fähig war, sie zu begreifen. Na schön. Und nun? Ich mache einen Sprung in das Jahr 1463. Eine ganz andere Zeit, eine ganz andere Welt, einerseits, andererseits. Die Zusammensetzung aus chemischen Elementen dieselbe wie bei Alicia Quade, dieselbe wie bei uns. Und doch eine ganz andere Welt. Finsteres Mittelalter, wie es gerne heißt. Keine Autos, keine Heizung, keine Smartphones. Und doch könnten wir meinen, diesen Menschen zu kennen, ihm begegnen zu können. Jederzeit draußen auf der Straße. Wir als Menschen sind quasi auf menschliche Gesichter geeicht. Zwei Punkte reichen schon aus, um ein Gegenüber anzunehmen. Und hier, am Ausgang des Mittelalters, nun ein Gesicht, das uns nicht mehr nur als Typus entgegentritt, wie in der Zeit vorher, sondern als einzigartige, unverwechselbare Person. Oder vielleicht auch als Typus des Melancholikers, wie es heißt. Um den Künstlerberuf mit intellektuellen Qualitäten aufzuwerten, nicht mehr als bloßes Handwerk abzutun. Auch das ein Novum in dieser Zeit des Umbruchs hin zur Renaissance, die mit großen Künstlerpersönlichkeiten wie Leonardo da Vinci, Raphael, Michelangelo unser Bild des Künstlers, des Genies bis heute prägt. Der Typus des Melancholikers, den Kopf auf die Hand gestützt, sorgenvoll, das Gesicht von Falten durchzogen, Spuren eines gelebten Lebens. Und in diesem Gesicht der ganze unerschöpfliche Reichtum menschlichen Lebens, des Individuellen wie der Möglichkeiten des Menschen überhaupt. Der ganze Reichtum an Gefühlen, die jeden einzelnen Moment des Lebens begleiten, die Sorgen, aber auch die Freude, das Lachen. Und wenn man ihn fragen würde, was ihm Sorgen bereitet, sind mögliche Antworten damals wie heute: der Zustand der Welt, dass meine Frau einen anderen liebt, dass mein Kind krank ist. Sorgen, damals wie heute, der ständige Begleiter von Menschen. Was ist es, was einen Menschen ausmacht? Die Materie, aus der er besteht? Die Ausstattung, die er mitbekommen hat? Die genetische, größer oder kleiner? Etwas schlauer oder etwas dümmer? Die Ausstattung, die er von seinen Eltern, seiner Umgebung mitbekommen hat? Die materielle und jenes andere, dies nur schwer greifbare Gepäck an Chancen, Möglichkeiten, guten und schlechten Erfahrungen. Wir leben in beiden Welten, im Reich der Natur, in der die Dinge so klar festgelegt berechenbar erscheinen, und im Reich der Freiheit, jener mysteriösen, nicht bestimmbaren, nicht greifbaren Angelegenheit, die Kant und seinen Kollegen, Philosophen wie Naturwissenschaftlern, bis heute so viel Kopfzerbrechen bereitet. Materielle und geistige Welt, wie beide zusammenhängen, zusammengehen, immer noch ein Rätsel. Ich schließe mit Erwin Schrödinger, dem 1961 verstorbenen Physiker, dem mit der Katze in der Kiste, von der man nicht sagen kann, ob sie lebendig oder tot ist. In Bezug auf unser Thema stellt Schrödinger fest, Zitat, dass es uns jedenfalls bisher nicht gelungen ist, ein einigermaßen verständliches Weltbild aufzubauen, ohne unseren eigenen Geist, den Schöpfer des ganzen Weltbildes, daraus zu verbannen, derart, dass darin für ihn kein Platz ist. Aus dem gleichen Grunde mangelt der Welt der Naturwissenschaft alles, was seine Bedeutung in Bezug auf das wahrnehmende Wesen hat. Vor allem denke ich an die Werte, an alles, was auf Sinn und Zweck des ganzen Geschehens Bezug hat. Am schmerzlichsten ist das völlige Schweigen unseres ganzen naturwissenschaftlichen Forschens auf unsere Fragen nach Sinn und Zweck des ganzen Geschehens.